Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen an alle neuen und wieder einschaltenden Zuhörerinnen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. Dieses Mal geht es um ein Thema der Biologie-Fachdidaktik, wie Sie sicher schon viele eigene Erfahrungen gemacht haben. Wir besprechen 5 Thesen zur Rolle von Videos im Biologieunterricht. Was gilt es zu Einsatz und Auswahl zu wissen? Ich bin eure Moderatorin Christina Rost vom Institut für Digitales Lernen und treffe auch heute wieder die Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags, um mehr über ihre Fachgebiete und Forschung zu erfahren. Heute habe ich gleich 2 Gäste. Daniela Mahler ist Juniorprofessorin für die Didaktik der Biologie in Berlin und forscht unter anderem zu Kriterien lernförderlicher Erklärvideos für den Biologieunterricht sowie deren Auswahl und Einsatz. Till Bruckermann ist Professor für Erziehungswissenschaft in Hannover. Er beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit der Digitalisierung in der naturwissenschaftlichen Forschung und deren Möglichkeiten für erweiterte Repräsentations- und Kollaborationsformen. In ihrem Beitrag für die neueste Ausgabe von Unterricht Biologie geht es um die vielfältigen Videoformate und Einsatzszenarien von Videos im Biologieunterricht. Wir diskutieren wichtige Aspekte ihres Einsatzes anhand 5 zentraler Thesen. Dann legen wir doch direkt los. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Erklärvideos, die sind ja sehr beliebt, vor allem auch außerhalb des Klassenzimmers, so zur Wiederholung bei Hausaufgaben oder vor der Klasse. Aber da kenne ich ganz viele Schüler, wenn man die fragt, dann wird erstmal kurz auf YouTube so ein Erklärvideo aufgerufen. Ihr schreibt ja auch, Lernende nutzen Videos ganz anders als Lehrkräfte. Wie sehen denn diese Unterschiede aus?
Zum einen ist es natürlich die Häufigkeit, mit der Videos genutzt werden. Ich war einigermaßen überrascht jetzt auch von der Umfrage des Monitor für digitale Bildung. Da zeigte das auch Lehrkräfte doch relativ häufig Videos nutzen. Aber wenn man sich das dann anschaut, wozu Videos genutzt werden, dann weichen da doch die Schülerinnen und Schüler von den Lehrkräften ab. Und zwar insofern, dass Lehrkräfte hier vor allem angegeben haben, dass aus ihrer Sicht Videoangebote vor allem im Unterricht relevant sind. Also wenn sie Videoangebote nutzen, dann um diese Videos im Unterricht einzusetzen. Schülerinnen und Schüler, und das hattest du jetzt gerade eben ja schon angedeutet, nutzen Videos aber vor allem außerhalb des Unterrichts. Und hier zwar natürlich auch irgendwo zur Unterrichtsvor- und Nachbereitung oder zur Wiederholung, wenn Unterrichtsstoff nicht verstanden wurde, aber eben auch zum Lernen in der Freizeit. Und für mich stellt sich dann einerseits natürlich die Frage, das, was jetzt hier mit dieser recht groben Befragung festgestellt wurde, ist das wirklich auch ein empirischer Befund, der sich bei direktem Vergleich nochmal so zeigen würde? Und die andere Frage natürlich, woher kommt das? Warum sehen Lehrkräfte Videos so zentral im Unterricht, also konkret in der Unterrichtsdurchführung und Schülerinnen und Schüler? Und das ist diese sehr krass abweichende Zahl. Von den Schülerinnen und Schülern sagen eben nur 14%, dass aus ihrer Sicht Videos für den Unterricht relevant sind. Und für Lehrkräfte steht das an erster Stelle. Dann ist die Frage, woher kommt die Abweichung? Aber das ist dann eher so, was ich jetzt aus Forschungssicht spannend fände. Für den Unterricht konkret jetzt als Lehrkräfte ergibt sich daraus vielleicht die Bedeutung, doch auch mehr darüber nachzudenken, wie kann die Videonutzung aus dem Unterricht hinaus verlagert werden, sodass Videos vielleicht gar nicht unbedingt im Unterricht gezeigt werden, im Unterricht mit den Videos gelernt wird, sondern überlegt wird, wie lässt sich Unterricht durch die Videos vorbereiten oder vielleicht auch, wie vermittelt Unterricht den Schülerinnen und Schülern Strategien, um passende Videos auszuwählen, um eben auch lebenslanges Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Viele wichtige, spannende Themen, die du da aufmachst. Einmal so auch der Gedanke, weg vom traditionellen Unterricht, vielleicht eher Richtung Flipped Classroom durch Videos, aber auch dieser Gedanke an das lebenslange Lernen. Da frage ich mich, aber gibt es auch so Unterschiede in dieser Studie, was für Videos überhaupt genutzt werden? Also haben da Lehrer eher so eine Tendenz, vielleicht zu veranschaulichen, Videos für Schüler eher zur Zusammenfassung oder Sind das eher sehr ähnliche Formate, die da bedient werden?
Das ist ja schade an solchen Umfragen, dass sie doch auf einer recht groben Ebene bleiben. Aber wenn ich mir die weiteren Übersichten da anschaue, würde ich sagen, weichen hier vor allem auch die Ziele ab. Also Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise jetzt in dem Fall Jugendliche, sagen, dass sie die Videos natürlich vor allem zur Unterhaltung nutzen. Also es sind über 60%, die sagen, zur Unterhaltung und einfach, weil es witzig ist. Und der Bezug zum Unterricht kommt nur für ein Zehntel der Schülerinnen und Schüler da zum Tragen, sodass ich sagen würde, wenn Schülerinnen und Schüler jetzt Videos schauen, dann wahrscheinlich vor allem solche Videos, vielleicht auch mit Bezug zum Thema, die dann aber unterhaltsam sind, die Spaß machen. Während könnte ich mir vorstellen, auch wenn es jetzt keine konkrete Frage in der Studie war und da auch zu den Lehrkräften vorliegen, wo ich vermuten würde, dass für Lehrkräfte sicherlich das Thema und die Passung zum Unterricht ganz im Vordergrund steht. Also wie lässt sich das Video ans Curriculum anbinden, wie bedient es ein Thema, das ich gerade auch unterrichtet habe. Und diese Frage würden Schülerinnen und Schüler aber jetzt nicht an erste Stelle stellen, sondern wie gesagt, eben nur 10% der Schülerinnen und Schüler fanden das wichtig. Die würden vor allem sagen, das Video ist halt unterhaltsam, deswegen schaue ich.
Ja, das sind wir ja schon über der Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich habe so mein Ziel, es muss zum Thema passen. Ich habe jetzt irgendein Thema, wo ich denke, da könnte ich ein Video ganz gut einsetzen, weil es vielleicht einfach eine sehr abstrakte Thematik gut veranschaulicht, die ich sonst vielleicht nicht so begreifbar will. Und dann stehe ich ja vor einer großen Frage, greife ich auf irgendwelche offiziellen Videos von einem Schulbuchverlag zu, gehe ich in eine der vielen Online-Mediatheken, die es ja doch mittlerweile in immer größerer Form eine Anzahl gibt, oder gehe ich einfach auf YouTube? Worauf kommt es denn dann aus bei der Auswahl des Videos an? Also nehme ich einfach das Erste, was erscheint, wenn ich mein Thema google? Oder gibt es da Kriterien, was ein gutes Erklärvideo ausmacht?
Daniela, vielleicht startest du an der Stelle.
Ja, das kann ich machen. Tatsächlich ist die Herausforderung heute gar nicht mehr, ein Video zu finden. Also die Verfügbarkeit ist sehr hoch auf YouTube, aber auch auf anderen Plattformen. Sondern die eigentliche Herausforderung für Lehrkräfte ist es, gute oder lernförderliche Erklärvideos zu finden. Und du hattest es eben schon angesprochen, man könnte da möglicherweise mit Kriterien arbeiten, um eben das Video auszuwählen. Und da gibt es einige, ich nenne es mal Werkzeuge oder Checklisten, speziell für Lehrkräfte, die sie nutzen können, um sich so ein bisschen durch den Wald der Videos durchzuschlagen. Und da sind Kriterien zu unterscheiden, die sich auf das Video selber beziehen. Also zum Beispiel so etwas, werden eher repräsentative, dynamische Repräsentationen genutzt oder eher dekorative. Denn wichtig ist immer, dass ich wirklich ja ein Fokus auf das ist, was ich eigentlich erklären möchte in dem Video, was ich eigentlich damit lernen möchte. Ein anderes Merkmal des Videos wäre die Sprache. Also die Frage ist eigentlich, die Sprache der Zielgruppe angemessen, meiner Klasse in dem Fall angemessen. Da geht es zum Beispiel um das Verhältnis von Fach- zu Alltagssprache. Und dann gibt es Kriterien, die sich eher auf den Erklärvideo-Einsatz beziehen. Also das beeinflussen zum Beispiel, ob ein Video Aufgaben enthält, die sinnvoll dann das Gelernte nochmal anwenden lassen. Oder ob es eine Passung gibt zwischen dem Lernziel, das man als Lehrkraft intendiert, und der im Erklärvideo vermittelten Wissensart. Also ich kann ja eher Faktenwissen vermitteln in einem Video, aber man weiß auch aus der Forschung, dass sich Erklärvideos sehr gut eignen, um eher so prozedurales Wissen zu fördern, das man beispielsweise dann beim Experimentieren gebrauchen kann. Und das muss man natürlich so auswählen, dass es wieder zu dem Lernziel passt. Und man hört aus den Kriterien so ein bisschen raus, dass man sich selber als Lehrkraft ganz genau überlegen muss, bevor man anfängt, in die Recherche zu gehen, für wen suche ich ein Erklärvideo und welches Lernziel will ich damit erreichen? Erst dann kann man wirklich passgenau suchen und auch diese Kriterien richtig gut nutzen. Und da gibt es unterschiedliche Checklisten, aber auch Merkmalslisten, wo man dann vielleicht sagen kann, wie stark ausgeprägt sind diese einzelnen Merkmale des Videos. Und ja, da muss man sich eben vorher überlegen, diese Kriterienkataloge oder Merkmalslisten gibt es zu unterschiedlichen Schwerpunkten. Also wenn ich mich jetzt besonders für die Erklärqualität interessiere, würde ich vielleicht einen anderen Katalog wählen, als wären mir jetzt besonders so Datenschutzaspekte wichtig.
Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, was total spannend ist, hier auch nochmal, weil eben die Frage war nach der Nutzung von Videos durch Schülerinnen und Schüler und durch Lehrkräfte, dass auch hier bei der Videoauswahl wir Unterschiede zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern vermuten würden. Also Lehrkräfte greifen hoffentlich auf solche Kriterienkataloge zurück und treffen da eine begründete Auswahl und empfehlen ihren Schülerinnen und Schülern ja vielleicht auch Videos. Allerdings sagt nur ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, dass die Tipps von Lehrkräften für sie relevant sind bei der Auswahl von Videos, sondern für Schülerinnen und Schüler steht vor allem die Tipps von Freundinnen und Freunden, von InfluencerInnen. Und dann kommen auch schon die Likes und die Aufrufzahl bei YouTube, die für Schülerinnen und Schüler dann eben ein Kriterium zur Auswahl sind. Und hier wäre es, glaube ich, total wichtig, dass mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam auch darüber nachgedacht wird, wie man eigentlich Videos auswählen kann und was da gute Kriterien sind, um so eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht lässt sich dann ja die Zahl doch erhöhen von den Schülerinnen und Schülern, die ihren Lehrkräften vertrauen, wenn Videos empfohlen werden.
Ich glaube, dass da tatsächlich auch die Problematik oder der Unterschied in dieser unterschiedlichen Nutzung liegt. Also da stehen oft unterschiedliche Zielsetzungen dahinter und dann ist manchmal die Passung zwischen dem empfohlenen Video der Lehrkraft und dem Video, das die SchülerInnen eigentlich bräuchten, nicht ganz gegeben.
Ich habe letztens auch eine ganz spannende Studie gelesen. Ich weiß nicht, ob es ein Kollege von euch war. Da wurde untersucht, dass häufig die allerbeliebtesten Videos bei YouTube, die ganz oben erscheinen, also die meisten Aufrufe und Likes haben, häufig die sind, die ziemlich inakkurat sind, weil sie dadurch, dass sie Dinge so stark vereinfachen, den Schülern das Gefühl vermitteln, ach, das Thema ist ja ganz einfach, ich habe es verstanden. Wenn ihr wieder auch so diese Erfahrung oder dazu weitere Werte, Studien kennt.
Ja, was ich an der Studie ganz spannend fand, war, dass es eben auf jeden Fall nicht einen Zusammenhang gibt zwischen Likes oder Aufrufzahlen und der Qualität der Videos, was natürlich dramatisch ist vor dem Hintergrund, dass das eben für die Schülerinnen und Schüler eine wichtige Maßzahl ist, sondern, und das ist jetzt natürlich gerade aus Biologie- oder naturwissenschaftsdidaktischer Sicht total spannend, es eher einen Zusammenhang gab mit inhaltlichen Kommentaren unter den Videos und an der Stelle eher geprüft werden sollte, wie oft verweist eigentlich der Kommentar unter dem Video auf den Inhalt, der im Video diskutiert wird. Und dann hat man schon eher so laut der Studie eine Einschätzung dafür, ob das Video ein qualitätsvolles Video ist. Übrigens auch eine Idee, die im Unterrichtsvorschlag in diesem Heft aufgegriffen wird.
Na, zu dem Unterrichtsvorschlag kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. Da haben wir genau diese Kriterien, die ja eigentlich für Lehrkräfte entwickelt wurden, oder eine Auswahl an Kriterien so umgesetzt, dass SchülerInnen die nutzen können, um die Qualität von Erklärvideos einzuschätzen und dann eben auch immer ein bisschen mit so einer Hintergrundinformation, warum ist dieses Kriterium eigentlich wichtig, inwiefern kann das mein Lernen fördern mit einem Video. Und dann eben mit dem Gedanken, dass sie das eben im Unterricht nutzen können, aber auch darüber hinaus, um ihr Selbstlernen zu unterstützen. Also wir haben ja am Anfang des Podcasts schon gehört, dass SchülerInnen Videos auch oft nutzen, um sich beispielsweise auf Klassenarbeiten vorzubereiten. Und da ist es ja relevant, dass sie eben entsprechend hochwertige Videos auch auswählen.
Ja, das ist ja super, dass man da auch gleich schon solche Kriterienkataloge bei euch in der Auswahl findet und die man sogar auch mit Schülern einsetzen kann. Habt ihr da ein Beispiel für mich? Was ist da so ein Kriterium, das da thematisiert wird? Und gibt es vielleicht auch so ein No-Go-Beispiel dafür, wie dieses Kriterium nicht erfüllt sein könnte durch ein Video?
Was mir da als erstes einfällt, jetzt bin ich gerade gar nicht hundertprozentig sicher, ob das in dem Katalog jetzt gerade auch vorkommt. Aber ansonsten, das soll ja hier auch Lust machen, in den Beitrag reinzuschauen. Ein Kriterium, was ich wichtig finde, und das hatte Daniela eben schon angesprochen, wäre, das ist repräsentative Abbildung in dem Video oder nur eine dekorative. Und das ist was, was auch Schülerinnen und Schüler mit einem kritischen Blick schnell erkennen können. Hilft mir diese Abbildung, den Inhalt wirklich besser zu verstehen? Oder ist die Abbildung einfach nur Ballast zum Lernen, der jetzt Aufmerksamkeit weglenkt von dem, was eigentlich wichtig ist? Und wenn Schülerinnen und Schüler mit so einem kritischen Blick an Videos herantreten, ist, glaube ich, schon wieder ein Stückchen was gewonnen.
Das ist auch ein gutes Beispiel, Till, das du gewählt hast, weil das oft dieses Gefühl ist, ich mache mein Video oder ich werte mein Video auf mit dekorativen Repräsentationen, die nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Und man weiß aber, dass das eben ablenkt und tatsächlich die Aufmerksamkeit wegzieht von den wirklich relevanten Inhalten.
Das ist so ein bisschen, erinnert mich das auch an das Arbeitsblatt, wo die Lehrkraft einen netten, lustigen Cartoon unten drauf macht. Und natürlich ist im ersten, auf dem ersten Blick das Arbeitsblatt aufgewählt, weil es lustig, aber die ganze Aufmerksamkeit geht nur auf dieses kleine Cartoon-Bild in der Ecke. Und ich glaube, auch viele Videos versuchen dadurch natürlich erstmal, lustig zu sein und die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber wie er sagt, letztendlich lenkt es dann eher ab, als zu helfen.
Genau, das gilt eben nicht nur für Videos, sondern auch für analoge Medien. Also das lässt sich da durchaus übertragen und genau beim Arbeitsblatt wäre es auch so, wenn ich dekorative Abbildung habe oder sehr viel Redundanz, dann erschwert es das Lernen eher.
Auch hierzu könnte wieder eine Studie angeführt werden, die sich gerade mit Stereotypen in Videos beschäftigt hat. Und hier hatten sie ein biologisches Beispiel gewählt. Es ging um Sexualität, den großen Themenbereich, und hatten da eben verschiedene Videos von YouTube analysiert und auch festgestellt, dass eben häufig stereotype Bilder vermittelt werden mit Bezug zu Geschlechtern. Und hier würde ich sagen, spielt auch genau das wieder mit rein, dass halt eben dekorative Abbildungen verwendet werden, die dann vielleicht irgendwie lustig und witzig wirken. Allerdings lustig und witzig, indem sie halt ja stereotype Darstellungen bedienen, die ja gerade auch ins Sexistische hineinreichen. Und da würde ich sagen, das ist dann nicht mehr nur eine dekorative Abbildung, die irgendwie die Aufmerksamkeit weglenkt, sondern eigentlich auch eine Abbildung, die heutzutage in Unterrichtsmedien vermieden werden sollte oder auch in staatlich geprüften Unterrichtsmedien weitestgehend vermieden wird. Da ist natürlich dann nochmal ein anderer Punkt angesprochen. Wer kontrolliert eigentlich die Qualität von Videos und welche Anbieterinnen und Anbieter sind hier am Markt?
Wenn ich jetzt dann mich mit eurem Kriterienkatalog befasst habe, ich habe ein gutes Video gefunden, es hat wunderschöne repräsentative Abbildung, dann ist natürlich auch die Frage, wie ich das jetzt in meinen Unterricht integriere. Wir haben vorhin ja schon mal gehört, den Vorschlag, man kann es natürlich auch aus dem Unterricht rausverlagern. Was für verschiedene Möglichkeiten habe ich denn, Videos sinnvoll im Unterricht einzusetzen?
Also wie du schon sagtest, man kann so eine Art Flipped Classroom machen, also den Unterricht selber entlasten, indem man eben gewisse Informationen über das Video schon im Vorwege transportiert und dann im Unterricht mehr Zeit hat, etwas Aktives mit den SchülerInnen zu machen. Also wenn man beispielsweise fürs Experimentieren gewisse Vorwissensaspekte, wie PPT'e ich eigentlich schon mal im Video vorbereitet hat, dann hat man, kann man das Vorwissen nutzen im Unterricht und hat einfach mehr Zeit dann tatsächlich für den Versuch beispielsweise. Und dann kann man es natürlich im Unterricht nutzen und da an ganz unterschiedlichen Stellen. Also man könnte ein Video nutzen zum Unterrichtseinstieg, mit dem man vielleicht einen kognitiven Konflikt auslösen will, weil es sich mit dem Vorwissen der SchülerInnen noch so ein bisschen reibt und dann da eben aber produktiv anschließen. Man kann es auch im Unterricht nutzen, um zum Beispiel gewisse Prozeduren beim Experimentieren zu zeigen und dann da direkt anzuschließen. Grundsätzlich im Unterricht ist ein Vorteil, dass die SchülerInnen immer die Möglichkeit haben, oder wenn man das Setting entsprechend plant als Lehrkraft, die Möglichkeit haben, das Video zu stoppen, wieder zurückzuspulen. Also man hat da die Möglichkeit, auch mit unterschiedlichen Lerntempi zu arbeiten. Das wären unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Aber Till, du hast sicherlich auch noch eine in petto.
Ja, ein Aspekt ist natürlich dann noch die Unterrichtsnachbereitung. Und auch wenn wir jetzt hier in dieser Ausgabe nicht einen Beitrag haben, der jetzt konkret eben die Unterrichtsnachbereitung anspricht, so eignen sich die Beiträge oder manche Beiträge doch auch dafür, zumindest die Nachbereitung anzustoßen. Wenn ich hier wieder an den Beitrag denke, der Schülerinnen und Schüler eben Kriterien für die Auswahl von Videos vermitteln soll, dann wäre natürlich eine Überlegung, sowas auch dann zur Hausaufgabe zu machen und Schülerinnen und Schüler zur nächsten Unterrichtsstunde eben ausgewählte Videos mitbringen zu lassen und daran anschließend mit ihnen darüber zu reflektieren, wie jetzt die Auswahl stattgefunden hat und ob diese Videos auch aus Sicht der Mitschülerinnen und Mitschüler gut gewählte Videos sind. Das andere ist natürlich gerade zur Unterrichtsnachbereitung die Sicherung der Unterrichtsinhalte durch Videos. Und das können dann gut auch von Schülerinnen und Schülern produzierte Videos sein. Das klassische Beispiel ist hier sicherlich auch wieder der Experimentalunterricht, in dem die Schülerinnen und Schüler eben Versuch oder ein Experiment durchgeführt haben, das in einem Video dokumentiert wird und die Hausaufgabe halt eben dann ist, jetzt ein Videoprotokoll zu erstellen, so ähnlich wie das Schriftprotokoll erstellt wird, nur halt eben dann in Videoform mit dem Vorteil, dass eben experimentelle Prozeduren im Video besser nachvollzogen werden können. Und wir haben jetzt aber in diesem Heft den Fokus vor allem auf der Arbeit mit vorhandenen Videos und weniger die Produktion eigener Videos, wobei eben manche Beiträge sicherlich auch in die Richtung gedacht werden können, hier weiter auf selbstproduzierte Videos zu setzen, wie zum Beispiel der Beitrag zum forschenden Lernen und dem Experimentiervideo.
Das haben wir auch schon ganz viel gerade zu Experimenten gehört, was ja eigentlich so ein Themengebiet ist, wo man vielleicht nicht zuerst so an Videos denkt. Meistens kenne ich Erklärvideos mehr so aus, wenn es jetzt zum Beispiel um Definitionen oder sowas geht, wo Begriffe nochmal erklärt werden oder Vorgänge. Jetzt haben wir also schon gehört, wir können es eigentlich auch für Experimente einsetzen, sogar selbst Experimente führen, ein Videoprotokoll erstellen. Gibt es denn noch irgendwelche Einsatzgebiete, in die man vielleicht nicht zuerst denkt, wo Videos sich auch ganz hervorragend eignen?
Also was sicherlich eine relativ neue Idee ist, ist die Idee der Konzeptwechselvideos. Was wir also typischerweise kennen, sind die Erklärvideos. Also mir wird eine Erklärung was näher gebracht oder eben die Tutorials oder stärker auf Performance fokussierte Videos, wie jetzt ja am Beispiel des Experimentierens erläutert wurde. Und das Konzeptwechselvideo ist eigentlich eine Art des Lernvideos, das nochmal didaktisch besonders gestaltet ist, indem es halt eben Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler aufgreift. Vorstellungen, die Schülerinnen und Schüler zu diversen biologischen Themen halt eben immer so mitbringen und dann durch eben die Erklärweise Schülerinnen und Schüler zu einem kognitiven Konflikt führt, also zeigt, wo diese Vorstellung, die die Schülerinnen und Schüler zu einem biologischen Thema jetzt eben mitgebracht haben, nicht mehr tragfähig ist und Schülerinnen und Schüler daran anschließend drüber nachdenken, warum ist meine Vorstellung jetzt eigentlich nicht tragfähig und welche Vorstellung, welche Erklärung würde für das hier beobachtete Phänomen oder den Widerspruch, der herbeigeführt wurde, jetzt eigentlich tragfähiger sein? Und solche Konzeptwechselvideos gibt es noch nicht so oft. Wir sind froh, dass wir hier eins im Heft mit dabei haben. Es gibt allerdings im englischsprachigen Raum ein paar Videos, die jetzt nicht so bezeichnet werden als Konzeptwechselvideo, aber dennoch in diese Richtung weisen. Und die sind von dem YouTube-Kanal Veritasium, wo Derek Möller auch immer Vorstellungen mit aufgreift und jetzt ganz konkret in seinen Videos Personen interviewt und fragt, wie stellst du dir das denn vor? Wie wie kann man dieses Phänomen jetzt aus der Physik, der Biologie erklären und dann eben die Vorstellungen der Person einsammelt und dann ein Fakt präsentiert, das Phänomen näher beleuchtet und zeigt, wo die Vorstellung jetzt nicht mehr ganz passt. Und dann halt eben von diesem Fakt, von dieser Erklärung ausgehend weitere Leute befragt und so ganz langsam eben das Phänomen immer weiter erschließt, indem er halt eben immer wieder Vorstellungen aufgreift und eben den Vorstellungen etwas entgegenstellt, was diese Vorstellungen nicht erklären können. Und so hat man ja einen Konzeptwechsel im Video ja für den Unterricht sehr passend begleitet.
Vielen Dank. Ich glaube, da könnte man auch noch eine ganze Weile weiter drüber reden, weil Videos eigentlich ein sehr vielfältiges Medium sind. Aber wir sind auch schon am Ende unserer Zeit angelangt. Ich hoffe, unseren Zuhörern ist klar geworden, es gibt mehr als nur das Erklärvideo. Ihr habt ja schön ein paar Beispiele genannt, was es für verschiedene Formen von Videos gibt, die man in eurem Beitrag kennenlernen kann. Und auch, dass es natürlich auf die Auswahl ankommt und dass euer Beitrag da auch unsere Zuhörerinnen unterstützen kann. Wenn ich ein gutes Video auswählen möchte, was für Kriterien kann ich da an die Hand nehmen, auch um mit meinen SchülerInnen darüber zu sprechen. Da sind wir, glaube ich, dann alle schon sehr gespannt darauf, eure Ausgabe dann zu lesen. Und ich bedanke mich herzlich, dass ihr da wart.
Vielen Dank. Gerne, danke, dass wir da sein durften.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.